RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 16. Juli 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Nursia, Dora, Sekar, Wasil und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Regierung, Walubi und Mercy, werden ein Krankenhaus in Myanmar bauen. Die Verteidigungsminister aus Indonesien, Malaysia und Philippinen werden nächste Woche sich treffen. Die Überarbeit des Antiterrorismusgesetzes wird Ende Oktober fertig sein. Der Leiter der indonesischen Polizei wird mit KPK eine Koordination machen. Die indonesische Menschenrechtskommission gründet ein Bewertungsteam. Die Regierung entsendet 265 Krankenschwestern nach Japan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla sagte, dass die indonesische Regierung, der Verband der indonesischen Buddhisten Walubi und die islamische Nichtregierungsorganisation Indonesiens im Medizin- und Menschlichkeitsbereich oder Medical Emergency Rescue Committee, MERCY, ein Krankenhaus in Myanmar bauen werden. Wir werden die muslimischen Ärzte und die muslimischen Rettungsassistenten in Myanmar darin verwickeln. Wir möchten damit dem myanmarischen Volk das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden zeigen. Dies teilte Vizepräsident Yusuf Kalla am Freitag in Ulaanbaatar der Mongolei nach dem bilateralen Treffen mit dem Ministerpräsidenten aus Myanmar inmittels der ASEAN-Europa-Gipfelkonferenz ASEM-MED. Der Bauplan des Krankenhauses in Myanmar, in den Walubi und Mercy sie verwickeln, diene dazu, dem myanmarischen Volk ein Beispiel zu zeigen, dass die Buddhisten und die Muslimen gut zusammenarbeiten können, sagte Yusuf Kalla weiter. Vizepräsident Yusuf Kalla gab zu, dass die Vertreter von Walubi und von Mercy gerufen habe. Die beiden Seiten haben diesen Plan zugestimmt. Sie müssen aber die technischen Vorbereitungen mit dem indonesischen Gesundheitsministerium noch weiter erörtern, fügte Yusuf Kalla hinzu. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizar Triakudu nächste Woche ein Treffen mit seinen Amtskollegen aus Malaysia und den Philippinen durchführen werde. Dieses Treffen sei die Fortsetzung des Treffens am 5. Mai 2016 in Yogyakarta, um die geplanten Sicherheitsmaßnahmen in den Grenzgebieten zu erörtern, sagte Armanata Nasir weiter. Ihm zufolge haben die Minister bei dem letzten Treffen die Arbeitsrahmen und den operationellen Standard für das Sicherheitsverfahren erörtert. Der Aufstellungsprozess sei bis jetzt noch nicht fertig. Bei dem letzten Treffen schenkten die Minister die Aufmerksamkeit auf vier Arbeitsrahmen wie die maritime Patrouille, die Rolle des Staates zur Sicherung der Schiffe über die Seegrenzen und die Gründung einer Hotline für die Seestreitkräfte dieser drei Länder zur Sicherung der Seegrenzen. Das indonesische Parlament DPR setzt ein Ziel, am Ende Oktober 2016 die Überarbeit des Gesetzes Nummer 15 von 2003 über die Bekämpfung des Terrorismus zu erledigen. Dies teilte das Mitglied des Sonderausschusses für den Terrorismusgesetzentwurf, Arsul Sani, am Donnerstag in Jakarta der Presse mit. Ihm zufolge nehme das indonesische Parlament DPR zurzeit die Vorschläge und Empfehlungen von der Gesellschaft und von den Regierungsbehörden noch auf. Nächste Woche werden die Mitglieder des Sonderausschusses einige Städte wie Solo, Poso und Bima in Ostnusa Tenggara besuchen. Man verbinde immer diese Städte mit den Terroraktionen wie dem Bombenanschlag im Polizeihauptquartier in Solo, sagte Sani weiter. Zuvor brachte der Vorsitzende des Indonesischen Parlaments DPR, Ade Komarudin, seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Sonderausschuss die Erörterung der Überarbeit des Terrorismusgesetzes demnächst erledigen könne, damit man den Terroraktionen früher zuvorkommen könne. Der Leiter der indonesischen Polizei, General Tito Karnavian, betonte, dass die indonesische Polizei Polri bereit sei, mit der indonesischen Antikorruptionskommission KPK eine Koordination zu machen, um die Behandlung der Korruptionsfälle von den Verhinderungsmaßnahmen bis zu den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Rechts zu optimalisieren. Es umfasse auch die Methode zur Berichterstattung der Vermögen der Staatsbeamten LHKPN und die Koordination zur Behandlung der Korruptionsfälle. Dies teilte General Tito Karnavian am Freitag in Jakarta nach der Sitzung zur Gründung des Nationalen Krisenzentrums mit. General Tito Karnavian hat einige Male mit den hochrangigen Staatsbeamten der Antikorruptionskommission KPK sich getroffen. General Tito Karnavian sagte, dass er das Management der Indonesian Polizei Polri verbessern werde. Die Indonesische Menschenrechtskommission Komnas HAM gründete ein Team zur Bewertung der Terrorismusbekämpfung. Dieses Team hat 13 Mitglieder und besteht aus den interreligiösen Persönlichkeiten, zivilen Bürgern und den Akademikern. Die Gründung dieses Teams hat mit dem Radikalismus und Terrorismuspotenzial in Indonesien zu tun. Das Mitglied des Bewertungsteams der Terrorismusbekämpfung, M. Bushro Mukodas, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass dieses Team die Apparaten, die den Terrorismus bekämpfen, bewerten, ob sie ihre Aufgaben dem Verfahren nach durchgeführt haben. Ihm zufolge sollte die Bekämpfung des Terrorismus die universalen Menschenrechtsprinzipien hoch ehren. Wir werden in drei kommenden Monaten arbeiten. Das Ziel ist, wir machen die Bewertungen gegenüber den Terrorismusbekämpfungspraktiken, die von der indonesischen Polizei Polri und der Nationalen Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus BNPT durchgeführt werden, ob sie bei der Bekämpfung des Terrorismus schon auf dem richtigen Weg sind. Die Behandlung der Terrorismusfälle sollte den Prinzipien zur Aufrechterhaltung der Rechtsmoralität, den universalen Menschenrechtsprinzipien und der Ehrlichkeit entsprechen. Außerdem sollte der Behandlungsprozess transparent sein. Bushro Mukodas erklärte weiter, dass dieses Team die umfassenden, detaillierten und akademischen Studien gegenüber den Fakten, Theorien, Normen und internationalen Konventionen machen werde. Dieses Team wird der Regierung das Ergebnis von seinen Studien übergeben. Die Mitglieder des Bewertungsteams der Terrorismus Bekämpfung sind unter anderem Bushro Mukodas, Franz Magni Suseno, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Bambang Widodo Umar, Trisno Raharjo, Dahnil Simanjuntak, Haris Azhar, Siana Indriani, Hafid Abbas, Manager Nasution, Magdalena Sitorus, und Todung Mulia Lubis. Die Nationale Behörde für Anstellung und Schutz von Indonesian Arbeitskräften BNP 2 TKI hat 265 Krankenschwestern nach Japan entsandt. 33 davon werden als Krankenschwestern und der Rest als Pfleger für alte Leute arbeiten. Bevor sie in einigen Krankenhäusern in Japan arbeiten, müssen sie die japanische Sprache in 6 Monaten in Japan lernen. Der Leiter der BNP 2 TKI Nusron Wahid sagte, dass die Entsendung der indonesischen Arbeitskräfte dem indonesisch-japanischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen entspreche, das seit Juli 2008 in Kraft sei. Seit 2008 hat Indonesien etwa 1.500 Krankenschwestern nach Japan entsandt. Er hoffe, dass Japan und Indonesien diese Kooperation intensivieren können. Der Entsendungsprozess der Krankenschwestern ist von Jahr zu Jahr besser. Seit 2003 haben die Krankenschwestern die japanische Sprache erlernt und in einigen Krankenhäusern in Indonesien vor der Entsendung trainiert. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch. Bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Die Stimme Indonesiens, des Indonesian Staatsrundfunks RRI World Service Voice of Indonesia, veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gwin Premi, eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. Ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur- und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompass. Kompass schrieb am Dienstag, den 12. Juli, die Migration nach der Heimkehr. In der Ära des Präsidenten Joko Widodo hören wir oft interessante Werbesprüche wie die Maritime Achse, Nawacita, Trisakti oder die Entwicklungsprogramme in den Dörfern, abgelegenen Regionen und Grenzgebieten. Nach der Heimkehr während der islamischen Feiertagen Eid al-Fitr oder Lebaran ist der letzte Werbespruch relevant. Am Montag, den 11. Juli, lassen wir
die Entwicklungsprogramme in den Dörfern, abgelegenen Regionen und Grenzgebieten zeigen noch kein positives Ergebnis. Der Migrationsstrom der Bevölkerung von den Dörfern zu den Großstädten ist noch hoch. In der Tat hat die Regierung 770 Trillionen Rupiah für den regionalen Transferfonds und den Dorffonds ausgegeben, um die regionale Entwicklung zu bewegen. In Bezug auf diese Topic ist gleichzeitig mit der Ankunft der Heimkehr kommt auch Geld zu ihrer Heimat. Kompass zufolge sollte die Regierung in Zukunft die Heimkehrer drängen, damit das Geld der Heimkehrer nicht nur den konsumtiven Zielen, aber auch der Investitionen um den Unternehmertum dienen wird. Der exekutive Direktor des Komitees zur Überwachung der Durchführung der regionalen Autonomie, Robert Ndiwa Jaweng, ist der Meinung, obwohl die Regierung den Dörfern, den abgelegenen Regionen und Grenzgebieten die Entwicklungsfonds gegeben habe, gebe es aber keinen Mechanismus zur Kontrollierung der Benutzung dieses Fonds und keine Bewertung. Der Erfolg der Entwicklung in den Dörfern, den abgelegenen Regionen und Grenzgebieten kann den Migrationsstrom eindämmen und die Belastung der Großstädte vermindern. Wir kommen jetzt zu dem Leitartikel von der Zeitung Media Indonesia. Am Dienstag, den 12. Juli, schrieb Media Indonesia: Es ist jetzt die Zeit, die entscheidenden Maßnahmen gegen die Entführungsaktion zu treffen. In den letzten 4 Monaten ereigneten sich 4 Entführungsaktionen gegen die indonesischen Seemänner. Es ist ein Beweis, dass die Entführungsaktionen der Milizgruppe Abu Sayyaf auf Indonesien abzielen. Ihre Ziele sind gleich. Sie verlangen Lösegeld, die definitiv nicht klein ist. In der Tat, in der letzten Entführungsaktion trat eine Splittergruppe von Abu Sayyaf in das malaysische Gewässer ein, um ein Fischerboot mit einigen indonesischen Besatzungen zu entführen. Von den 7 Besatzungsmitgliedern an Bord wählen die Entführer absichtlich 3 Personen, die indonesische Pässe haben, um als Geiseln zu nehmen und sie auf die Philippinen mitzubringen. Als Reaktion hat Präsident Joko Widodo einen Brief geschickt und machte sogar einen direkten Anruf an Präsident Rodrigo Duterte. Präsident Joko Widodo forderte die philippinische Regierung auf, durch festere Bemühungen die Entführungsaktionen der Milizgruppe Abu Sayyaf zu bekämpfen. Laut Media Indonesia sollten die Philippinen nicht zögern, den indonesischen Streitkräften die grünes Licht zu geben, ihr Territorium zu betreten, um die Geiseln zu befreien. Darüber hinaus haben die indonesischen Streitkräfte TNI die Erfolgsgeschichte zur Befreiung der Geiseln wie die Befreiung von den Fluggästen des indonesischen Flugzeugs Garuda Indonesia DC-9 am 11. März 1981, die von den Terroristen in Thailand entführt wurden. Die Rettung von dem Handelsschiff MV Sinar Kudus, das im Jahre 2011 von den somalischen Piraten entführt wurde, ist auch ein Beweis, dass das indonesische Militär in der Lage ist, die Entführung zu bewältigen. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 16. Juli 1782 wurde der Mozart-Oper vorgeführt. Wolfgang Amadeus Mozart ist ein der legendären Komponisten. In seiner Lebenszeit arrangierte Mozart 700 Lieder. Am 16. Juli 1955 wurde der erste Vergnügungspark Disneyland in Kalifornien geöffnet. Disneyland ist ein der Lieblingsvergnügungsparks in der Welt zu besuchen. Die Idee zum Bau dieses Vergnügungsparks kam von Walter und Roy Disney, als sie und ihre Kinder ein Volksfest besuchten. Sie mochten einen permanenten Vergnügungspark für die ganze Familie ohne negativen Elementen bauen. Am 16. Juli 1981 wurde Mahathir Mohamad zum malaysischen Ministerpräsidenten ernannt. Mahathir war malaysischer Politiker. Er war der vierte malaysische Ministerpräsident. Er regierte in Malaysia vom 15. Juli 1981 bis 31. Oktober 2003. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Im Blickpunkt mit dem heutigen Thema: Die Steuervergebung erhält Hindernisse vor der Realisierung. Liebe Zuhörer, nachdem die Gesetzvorlage über die Steuervergebung als Gesetz vom Parlament am 28. Juni gegolten wurde, sozialisiert die indonesische Regierung sehr oft an die Bürger. Der Präsident Jokowi traf sich mit dem Wirtschaftseditor von verschiedenen Medien am Donnerstag im Präsidentenpalast in Jakarta, um den Mechanismus und den Zweck der Steuervergebung zu erklären. Jokowi erklärte, dass 6.500 indonesische Bürger ihr Fonds mit der großen Anzahl in verschiedenen Banken und Finanzbehörden im Ausland stellen. Diese Bürger, die meisten Unternehmer von Beruf sind, werden als eines der Hauptziele von diesem Gesetz. Jokowi erwähnte, Fonds, die heutzutage im Ausland geparkt werden, stammen von Korruption, Einzelhandel und Depositum in großer Anzahl und Unternehmen, die Preisüberweisen oder Transferpricing machen. Der Präsident ist optimistisch, dass Fonds im August bis zum September später ins Inland einstellen. Banken werden als die provisorische Unterkunft von vor der Industrie. Jokowi widersprach, dass die Steuervergebung gegolten wird, um das Defizit auszugleichen. Das langfristige Ziel ist für die Verstärkung der Ökonomie, obwohl dieses Gesetz für ein Jahr gültig ist. Es gibt Hindernisse von anderen Seiten im Ausland auf diese Vernunft. Der Finanzminister Bambang Brojonegoro fand einige Bemühungen von anderen Ländern, und zwar Indonesien überreden, um an dieser Vernunft nicht teilzunehmen. Sie bieten größere Vorteile in großer Anzahl an, damit dieses Gesetz nicht gültig ist. Anderes Angebot ist die Wohnerlaubnis. Inzwischen schlagen zwei Organisationen und vier indonesische Bürger Materialtest für das Gesetz der Steuervergebung zum Verfassungsgerichtshof vor. Sie erwähnten, dass es 21 Verfassungsrechtsverstoß auf die Gültigkeit des Gesetzes der Steuervergebung gebe. Sie sagten, dass die Steuervergebung die Demokratie und Gerechtprinzip verletze, besonders für die Leute, die immer unpünktlich die Steuer bezahlen. für den Materialtest bereitet die Regierung sondern Team vor, das direkt von dem Koordinationsminister für Wirtschaft, der Minasution, geleitet wird. Das war im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie nach Pasuruan ein, Lebaran Ketupat mit der Tradition Shilot zu feiern. Deshalb bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Aus der Überkurzwelle können Sie auch unsere Sendung durch Webseite www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Lebaran Ketupat zu begrüßen, veranstalten die Bürger im Dorf Tambak Lekok, Pasuruan, das Rennen von Skilot oder Ski auf dem Schlamm im Gebiet der Böschung. Diese erbliche Tradition findet jedes Jahr statt, nämlich 7 Tage nach dem Feiertag Idul Fitri oder Lebaran Ketupat. Die Tradition Skilot ist das Volksfest von den Bürgern Tambak Lekok und wird als eine Dankbarkeit für sehr viele Seeergebnisse veranstaltet. Diese Veranstaltung ist auch eine Bemühung, die Strände und Kultur der dortigen Bürger zu promovieren. Diese Tradition kam am Anfang von der Gewohnheit der lokalen Fischer, die Krabben und Muscheln mit dem Brett suchten. Die Veranstaltungslage dieser Tradition ist bei den Strand Lekok, besonders auf der schlammigen Böschung. Ski auf Englisch bedeutet Surfen und Lot auf Maduranisch ist die Abkürzung von Chelot, das heißt der Schlamm. Deshalb bedeutet Skilot auf den Schlamm surfen. Die Teilnehmer müssen auf den Schlamm mit dem Brett 1 Meter lang mit der Breite 0,5 Meter rennen. Die Bürger erwarten diese Veranstaltung. Die Teilnehmer von Skilot sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Die Teilnehmer müssen auf das Brett mit Hocken steigen und ein Fuß muss noch auf den Schlamm aus der Bewegung. Beim Surfen müssen die Teilnehmer Krebse, Wälse und Aale fangen. Es wird interessante Geschenke für die Gewinner angeboten. Beim Wettbewerb gibt es auch einen Folkmarkt und Tanzkunst. Die Besucher können alles angenehm genießen. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Ostjava, besuchen Sie mal diesen Platz. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Bis zum nächsten Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Thank you.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenichens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des lieben Steve zu erfahren. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, sich schminken hat nur ein Ziel, sich selbst schöner zu machen. Für Frauen ist es ein Muss, Schönheitsmittel zu haben. Aber wenn die Frauen sich nur mit Puder ohne Lippenstift schminken, ist die Schönheit nicht komplett. Sie brauchen den Lippenstift, um ihr Make-up zu vervollständigen. Genauso wie andere Sachen auf der Welt hat der Lippenstift auch eine Geschichte. Man hat keine Ahnung, wer zum ersten Mal den Lippenstift entdeckt und entworfen hat. Um den Ursprung des Lippenstifts zu erfahren, kommen wir in die Zeit vor 5000 Jahren zurück, in der die mesopotamischen Frauen ihre Lippen geschminkt hatten. Sie verwendeten zerstörte Halbedelsteine, um ihre Lippen und Augen damit zu beschmieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Lippenstift ist die provokativste Kosmetik. Er ist in der Lage, die Weiblichkeit und auch die Sinnlichkeit seines Benutzers zu erhöhen. Dieser Lippenfarbstoff hat eine lange Geschichte von der prähistorischen Ära bis heute. Im Laufe der Zeit hat er eine wichtige Rolle nicht nur als die Realisierung des Wortes Hübs, sondern auch als kontroverses Symbol gespielt. Die Geschichte des Lippenstifts begann mit der Königin Subat in der großen sumerischen Stadt Ur, einer der vier Zivilisationen von Mesopotamien. Diese sumerische Königin trug den Lippenfarbstoff aus dem Grünstoff Weißzinn und zerstörten Rotsteinen. Auch die Einwohner der sumerischen Stadtstaaten hatten großen Gebrauch von Lippenstift. Ausgrabungen des britischen Archäologen Sir Leonard Woolley zeigen, dass auf dem Friedhof des UR-Königreiches die Bewohner von UR mit ihren Lippenstiften begraben wurden. Sie wurden dabei in einer Musselschale aufbewahrt. Das ägyptische Königreich nahm diese Lippenstiftkultur von den Sumerern an. Um diese Zeit entwickelte sich ein Königreich, in dem der Sozialstatus wichtiger als das Geschlecht war. Liebe Hörer und Hörerinnen, vor dem 16. Jahrhundert wurde der Lippenstift bei vielen Frauen benutzt. Die britische Königin Elisabeth I. erschaffte und machte populär das Aussehen mit der schwarzen Lippe. Während dieser Ära wurde der Lippenstift aus einfachem Bienenwachs und Pflanzen aus Naturfarbstoff hergestellt. Im Jahr 1884 wurde der erste moderne Lippenstift in der Geschichte in Paris vorgestellt. In Indonesien benutzen die Frauen den Lippenstift seit der Kolonialzeit. Vorher benutzten sie Betelnüsse, um ihre Lippen zu färben. Historiker haben notiert, dass der Lippenstift die erste von der Fabrik produzierte Kosmetik ist. wurde im Jahr 1884 produziert. Das Parfum Paris hat dann den Lippenstift an seine Kunden verkauft. Ende 1890 gab der Sir Roebuck Katalog dafür und verkaufte dann auch nicht nur den Farbstoff für die Lippen, sondern auch für die Wangen. Um diese Zeit wurde der Lippenstift aus Hirschfett, Bienenwachs und Ricinusöl hergestellt. Der Lippenstift wurde nicht in eine Tube, sondern in Seidenpapier verpackt. Er wurde in eine farbige Papiertube gelegt oder in einem Blumentopfen verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über die Geschichte des Lippenstifts. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Die Stimme Indonesiens des Indonesian Staatsrundfunks RRI World Service Voice of Indonesia veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gwin Premi, eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. Ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur- und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Musikfreunde der Stimme Nations, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Musikgruppe namens Naiv vor. Bevor wir Naiv näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Benci untuk Mencintai oder Hass für Lieben. Gute Unterhaltung.
Saat ini ku
Liebe Zuhörer, die Gruppe Naif wurde am 22. Oktober 1995 gegründet. Diese Gruppe besteht aus 5 Personen, David als Sänger, Emil als Bassist, Keyboardist, Sänger, Jarwo als Gitarrist, Sänger, Pepeng als Trommelspieler, Schlagzeugspieler, Sänger und Sandra als Keyboardist und Klavierspieler. Im Jahre 2003 war Sandra aus dieser Gruppe austreten. Die Lieder von Naif sind einfach und harmonisch. Seit der Anfangskarriere bis heute ist die Popularität sehr hoch steigen. Die Gruppe Naif ist schon lange in der indonesischen Musikindustrie bekannt und bis heute hat viele indonesische Musikliebhaber. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Naif mit dem Titel Karena Kamu Cuma Satu oder Da Du Nur Die Einzige Bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja. Akankah kau selalu
Liebe Zuhörer, seit Anfang Karriere hat die Gruppe Naiv 10 Alben aufgenommen. Das Lied Karena Kamu Cuma Satu gibt es in dem 9. Album von Naiv mit dem Titel Planet Cinta oder Liebesplanet. Dieses Album wurde im Jahre 2011 veröffentlicht und gibt es 12 Lieder. Eines davon ist das Lied Karena Kamu Cuma Satu oder Da Du Nur Die Einzige Bist. Dieses Lied wurde am Dezember 2010 veröffentlicht und wurde von Emil komponiert. Es erzählt über die Liebe von einem Mann in eine einzige Frau. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Die Mana Aku Di Sini oder Wo Bin Ich Hier und Picknick 72. Auf Wiederhören.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu, namun
di mana di sini.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.